Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur 8. Episode des Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, in dem wir wahlweise uns alle 2 Wochen jeweils eine Geschichte erzählen aus der Geschichte des ersten FC Union. Und wir, das bin ich, Sebastian und Daniel. Hallo.
Hallo Sebastian.
Daniel, erinnerst du dich noch, was ich dir letzte Ausgabe erzählt habe? Ich bin irgendwie noch nicht, bin erkältet, das nehme ich jetzt einfach als Entschuldigung vorneweg.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, weil mir geht's relativ gut, dass du mir von Harun Isas Tor erzählt hast, dass er gleichzeitig mit Alex von Hertha geschossen hat und dass deswegen nicht Tor des Monats wurde.
Alves.
Und das ist ja, und das ist ja gerade auch ganz passend, weil Union ja gestern gegen Ingolstadt gespielt hat und gegen Ingolstadt ja das erste Tor des Monats von Union gefallen ist.
Das ist richtig. Und zwar 2014 erzielt in einer Kombination von Patrick Kohlmann, Thorsten Matuschka und Silvio. Genau. Ich habe noch ein ganz kurzes Feedback zur letzten Sendung, da habe ich ja von der Videokassette erzählt und habe Hinweise bekommen, dass man das in öffentlichen Bibliotheken in Berlin digitalisieren kann. Ich habe das Angebot bekommen, mir so ein Gerät aus Hamburg schicken zu lassen. Das ist sehr nett, da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Und vor allem hat mir auf Twitter heißt der Katatom_BLN, hat sich mit mir im Stadion getroffen. Wir haben die Videokassette getauscht quasi, also ich habe sie ihm gegeben und er wird sie jetzt bei sich auf Arbeit in ein Digitalformat bringen, so dass zumindest ich und vielleicht auch andere in den Genuss kommen, das Harun Isa Tor nochmal zu sehen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und auch ja, danke nochmal an den Einlass, der ein bisschen komisch geguckt hat, als ich mit einer Videokassette da war.
Und ich dachte, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da ist kein Gras drin, da ist tatsächlich eine Videokassette drin.
Ja, ja, das finde ich fantastisch. Katatom sind wir sowieso auch wegen des schönen T-Shirt-Satzes, den er geäußert hat und den man jetzt auf Leuten lesen kann, zu Dank verpflichtet und jetzt noch mehr.
Schön. Genau. Gut, Daniel, dann bin ich sehr gespannt, was für eine Geschichte uns du dieses Mal erzählen wirst.
Genau. Wir hatten ja jetzt ein paar Geschichten, die uns in die 90er Jahre zurückgeführt haben, ne? Und dieses Mal geht's mal wieder ein bisschen noch weiter zurück, nämlich in die 1980er Jahre. Das ist ein bisschen interessant, da kommen wir aber später noch. Und wir beschäftigen uns auch mal wieder ein bisschen mit der Beziehung von Union und der DDR, also dem Staat der DDR, die ja irgendwie dann doch immer wieder mal identitätsstiftend ist und für die es so ein paar Kristallisationsmomente gibt. Und einen davon behandeln wir vielleicht heute.
Ich bin gespannt.
Genau. Wie gesagt, es geht um Unionsbeziehungen zum Staat und worum es genau geht, können wir uns jetzt vielleicht nochmal aus dem O-Ton von jemandem, den wir in dem Podcast in den letzten Folgen schon mal gehört haben, anhören. Nämlich von Günter Mieles, dem ehemaligen Vorsitzenden von Union, der mir in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, auch von dieser Begebenheit erzählt hat.
Zum Beispiel war der FIFA-Präsident damals Dr. Havelange, der Brasilianer Dr. Havelange, als höchster Repräsentant des gesamten Weltfußballs in Berlin, um hier mit dem damaligen DTSB-Präsidenten Manfred Ewald über den Modus des Fußballs bei den bevorstehenden Olympischen Spielen zu beraten.
Genau. Das war eben 1981. Ich habe gerade gesagt, dass das ein bisschen interessant ist, weil als ich mich mit Günter Mieders über die Geschichte unterhalten habe, er noch gesagt hat, dass er sich erinnern würde, dass es in den Ende der 70er Jahre war. Also stimmte da seine Erinnerung nicht genau, aber wenn man ein bisschen recherchiert, findet man aus, dass es eben im August vom 20. bis 25. oder so August 1981 war, dass Havelange die DDR besucht hat. Kennst du dich mit Joao Havelange ein bisschen aus?
Ich glaube, der war ähnlich. Warte mal, das war der, der die FIFA quasi professionalisiert und in die großartige Ära der Sponsoren und Bestechung gebracht hat, ne?
Ja, das kann man so ein bisschen so sagen. Also
Manfred Ewald kenne ich ein bisschen besser.
Genau, ich wollte gerade sagen, dass Manfred Ewald ein Exkurs ist, den wir vielleicht eher nicht machen in dieser Folge.
Okay.
Zu ihm nur so viel, dass er eben Präsident des DDR-Sportverbands war und als solcher natürlich in
einer warte mal kurz, der war DTSB-Präsident, ne? Deutscher Turn- und Sportbund in der DDR und dann gleichzeitig wahrscheinlich auch NOK oder so.
Ja, ich weiß nicht, ob das in der DDR getrennt war, das ist ja jetzt im DOSB auch wieder vereint, NOK und Deutscher Sportbund. Ich weiß nicht, wie das in der DDR organisiert war. Jedenfalls wurde Ewald dann nach der Wende auch wegen Körperverletzung an Minderjährigen für das Dopingprogramm, das er logischerweise damit mit zu verantworten hatte, verurteilt. Aber ich glaube, das ist alles, was man an der Stelle zu ihm sagen muss, denn er spielt jetzt eigentlich auch keine große Rolle. Und Havelange wurde eben FIFA-Präsident, also ist Brasilianer, wurde FIFA-Präsident nach der Amtszeit von dem Briten Stanley Rouse. Und steht damit eigentlich vor allem so ein bisschen so für die Globalisierung der FIFA. Weg von dem eurozentristischen und auch ziemlich rassistischen Konzept, was es da vorher gab. Was aber letzten Endes halt nicht wirklich eine Wendung zum Guten war, weil die Korruption hast du schon angesprochen. Auch die WM 1978, die, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, die erste war, die unter seiner Ägide stattfand, in Argentinien, in der Militärdiktatur. Gehört zu seinem Resümee sozusagen. Und aus diesem Grund und weil er eben wirklich sehr eng mit der Korruptionsgeschichte der FIFA verbunden ist und auch mit seinem eventuellen Nachfolger, nicht eventuellen, sondern schließlichem Nachfolger, Sepp Blatter, und auch zu dessen Geschichte gehört Havelange, der eben von 74 bis 98 FIFA-Präsident war und deswegen eine durchaus schwierige Figur der Sportgeschichte ist, aber auch darum, wer eigentlich, auch um sein Lebenswerk geht es eigentlich nicht so viel gerade in der Folge. Deswegen wollte ich das nur einmal vorneweg so so ausführlich sagen, wie man es überhaupt nur wissen muss, um zu wissen, worum es geht.
Ich bin sehr gespannt jetzt auf die Geschichte, weil die Vorspann ist jetzt ganz schön lang schon.
Das kennen wir ja schon aus den Folgen über die weiter zurückliegende Geschichte. Aber ich finde das gar nicht so weit. Aber Union ist ja noch nicht vorgekommen. Und an welcher Stelle Union vorkommt, das können wir jetzt wieder erstmal von Günter Mieders einleiten lassen.
Da äußerte Havelange den Wunsch, dann die alte Fürst, der möchte mal sich die alte Fürsterei angucken.
Ach was.
Genau, ja. Bei Havelanges Besuch in der DDR hat er den Fußball natürlich auch vor Ort besucht, und zwar am Stadion an der Alten Försterei. Und es wird sogar noch subversiver, und das ist jetzt eigentlich die eigentliche Geschichte. Und auch da hören wir nochmal dem Zeitzeugen und Akteur der Geschichte, nicht nur Zeitzeugen, Akteur der Geschichte, Günter Mieders zu.
Havelange war hier, wollte das sich ansehen. Hat sich dann auch mit mir hier unterhalten. Ich habe ihm damals das Union-Abzeichen ans Revier geheftet. Und damit ist er, solange er in der DDR verweilte und Interviews gab, stolz aufgetreten. Das wiederum forderte den Widerstand von Herrn Mielke persönlich aus. Der auf alle Fälle verhindern wollte, dass er Union besucht. Der repräsentative Club ist der BFC Dynamo, so äußerte er sich. Havelange hat diesen Wunsch abgelehnt. Er hat betont, Union oder keiner.
Ach was, also tippt mir der Havelange doch noch ein bisschen sympathisch.
Ja. Und das ist eigentlich auch schon, in gewisser Weise ist das auch schon die ganze Geschichte, das, was wir von Günter Mielis da gerade gehört haben. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob die Zitate von Havelange, die ihn jetzt so ein bisschen sympathisch erscheinen lassen, ob die wirklich authentisch sind. Und es ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, ob Havelange denn wirklich von sich aus darauf bestanden hat, zur Union zu gehen. Das ist ja schon was, was einem ein bisschen komisch vorkommt, oder? Also ich meine, heutzutage kann man, wenn man als FIFA-Präsident nach Berlin kommt, vielleicht auf die Idee kommen, weil man schon irgendwelche Stücke in irgendwelchen englischen Fußballmagazinen darüber gelesen hat, wie toll Union ist, oder weil man auf Twitter sieht, wie viele Leute sich freuen, zur Union zu gehen.
Weil ein Aber Schweizer ich weiß nicht, Trainer ist, dachte ich.
Ja, das gerade für FIFA-Präsidenten natürlich eine sehr naheliegende Verbindung. Aber ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. Das heißt, ein wirklich sehr spannender Aspekt, den wir leider jetzt nicht auflösen können, das ist schade, ist, wer denn wirklich auf die Idee gekommen ist, Havelange eben zur Union zu schicken.
Vielleicht war es so, darf ich eine verrückte These
machen? Ja.
Also meine verrückte These wäre halt, er wollte ein Fußballspiel sehen, oder war er überhaupt bei einem Fußballspiel oder bloß besucht?
Wissen wir das? Die Nachweise, die ich jetzt gefunden habe, die Presseberichte, berichten nur davon, dass er ein Training von der Union Nachwuchsmannschaft besucht hat.
Ja, also dann ist es halt so, dass ich mir vorstellen kann, wenn man schon, ich sag mal, in einem Land ist, das so nicht das Freiste ist, ne? Also, und man das auch besuchen muss irgendwie, um irgendwie so Sportpolitik und so zu machen, dann möchte man vielleicht dann so den möglichst staatsfernsten Club, sofern es überhaupt möglich ist, besuchen. Das heißt, vielleicht nicht den Club des Geheimdienstes, vielleicht auch nicht den Club der Armee, der war ja damals schon nicht mehr in Berlin dann auch.
Ja.
Und man hat dann versucht,
FC Vorwärts.
Genau, Vorwärts. Ja. Sondern man hat dann halt versucht, also wenn halt, weiß ich nicht, BSG, Schlag mich tot irgendwie, Halbleitertechnik, Treptow, habe ich mir jetzt ausgedacht, aber wenn die in der Oberliga gespielt hätten, hätte der die vielleicht besucht, ja. Aber halt ja. Nicht jetzt unbedingt ein Club von den bewaffneten Organen.
In dem Kontext muss ich nochmal darauf hinweisen. Ja, das ist eine interessante These. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die erste oder ich weiß nicht, vielleicht auch zweite WM. Ich glaube, die erste WM, also Havelange wurde 74 halt FIFA-Vorsitzender und 78 war dann, glaube ich, seine erste WM. War eben die in Argentinien. Von daher würde ich jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass Havelange jemand war, der besonders viel Distanz zu Militärs gesucht hat.
Aber kommt ja immer auf die Art des Militärs an.
Ja.
Also, das ist, in der DDR war das Militär ja keins, was irgendwie so korrupt war im Sinne von, naja, du weißt schon wie.
Einen interessanten Punkt, den der mir eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wie das damals so zusammengehangen haben könnte, ist, dass Günter Mielis ja auch gesagt hat, dass es bei Havelanges Besuch um die Organisation der Olympischen Spiele ging und den Amateurstatus. Und das ein Punkt war, wo vielleicht, also man muss ein bisschen spekulieren, weil ich jetzt dazu keine detaillierten Auseinandersetzungen der Positionen gefunden habe. Aber vielleicht, wenn es dazu Quellen gibt, sagt gerne Bescheid. Aber da könnten ja die Positionen der FIFA und der DDR sich ganz gut entgegengekommen sein eigentlich, denn die FIFA wäre ja daran interessiert gewesen, eben den Amateurstatus von Olympia beizubehalten, um keine Konkurrenzweltmeisterschaft darin entstehen zu lassen. Und die DDR könnte damit ganz gut leben, um die Profi-Fußballelite daraus zu halten, solange ihre eigene Fußballelite eben nicht als Profis zählen, sondern als eben BSG-Spieler, die vor allem Schlosser-Jungs zum Beispiel sind und erst in zweiter Linie Fußballer. Vielleicht hätte da Union an der Stelle sogar besser gepasst als Dynamo.
Ja, also.
Aber auch das ist nur Spekulation jetzt, ja.
Genau. Aber was die Olympischen Spiele betrifft, kurz zur Einordnung, 1976 ist die DDR ja Olympiasieger im Fußball gewonnen. Das heißt, die haben ja durchaus, also es war ja dann vor diesen ganzen Boykotten. Ja, 1980 hat ja der westliche Teil die Spiele boykottiert und 84 dann der umgekehrte Boykott. Und erst ab 88 gab es ja wieder gemeinsame Olympische Spiele.
Genau. Genau, das ist auch der Grund, also die Erfolge der DDR generell und in dem Fall dann auch im Fußball spezifisch, warum überhaupt die DDR und ihr Sportestablishment irgendwie Relevanz hatte weltweit. Ein interessanter Widerspruch, der noch so ein bisschen auftaucht, wenn man sich die O-Töne von Günter Mieders nochmal genau anhört, die wir gerade schon eingespielt haben, ist, dass er ja sagt, dass dass der Moment, in dem, und das ist der berühmte Moment, in dem er das Union-Abzeichen Havelange ans Revers geheftet habe, dass das der Moment gewesen sei, der Mielkes Widerspruch herausgefordert habe. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht ein bisschen widersprüchlich ist, denn wenn Mielke dann sagt, dass doch der WFC der repräsentative Verein sei und dass Havelange dahin sollte, macht das ja eigentlich keinen Sinn in dem Moment, wo Havelange eben schon in Köpenick bei Union ist. Es sei denn, man geht davon aus, dass er, dass Mielke an der Stelle irgendwie vorher nicht involviert war in die Planung und sich dann über diese Planung rückwirkend geärgert hat. Das war nur ein Punkt, der mir an der Chronologie der Geschichte ein bisschen aufgefallen ist.
Hast du Bilder gefunden davon?
Genau, es gibt ein paar Bilder in der FUWO.
Neue Fußballwoche.
Ja. Es gibt auch ein paar Berichte im Neuen Deutschland. Das sind die beiden zeitgenössischen Pressequellen, die ich gefunden habe. Zumindest den Bericht aus der FUWO und auch kann man auch lesen. Beim Neuen Deutschland kann man, werden wir den auch verlinken, da braucht man aber einen Archivzugang, ein Archivabo, um die ganzen Texte dann lesen zu können. Aber die waren auch eher kurz. Fußball und Sport generell hat im Neuen Deutschland nicht so furchtbar viel Raum eingenommen. Aber die Neue Deutschland-Perspektive kam auch in der FUWO schon ganz gut zum Ausdruck, wo nämlich der Klassenstandpunkt von Havelange kritisiert wurde. In dem Satz, ich lese vielleicht mal den ganzen Absatz, auf den ich mich da gerade beziehe, vor, weil ich den ganz lustig finde. Der Autor der Fußballwoche, Joachim Fitzner, spricht da gerade über die Pressekonferenz, die Havelange gegeben habe, und schreibt: Havelange sprach sich für eine Beibehaltung des WM-Modus mit 24 Endrundenteilnehmern aus. Zitat Havelange: Die Dauer des Turniers erhöht sich von 25 Tagen lediglich auf 28. Eine Verbesserung des Niveaus befürchte er nicht. Er sei auch nicht der Meinung, dass bei dem organisatorisch größer und auch finanziell teurer werdenden Turnier nur noch weniger Länder als Ausrichter in Frage kämen, wobei er sich direkt und indirekt für eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs aussprach. Das fand ich ganz witzig, weil diese Fragen ja einem durchaus bekannt vorkommen aus aktuellen Diskussionen über die Organisation der WM.
Mit verdoppelten Zahlen.
Genau. Ja, ich weiß gar nicht, zeitlich gar nicht so, ne? Also der Zeitrahmen für auch die vergrößerte WM ist ja immer noch sowas eher wie 4-5 Wochen, oder?
Ja, ja, das
geht. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hm. Genau. Ja, das fand ich ganz, ganz witzig. Und natürlich, wenn wir schon sagen, dass wir vieles daran nicht so richtig auflösen können, finde ich, dass es auch eine schöne Episode ist, die so ein bisschen eine Gelegenheit zur Quellenkritik gibt. Also ich habe ja schon gesagt, dass Günter Mieders, als ich mich da mit ihm unterhalten habe, eben nicht ganz richtig erinnern konnte, an in welcher Zeit sich die das zugetragen hat, was ja auch nicht tragisch ist, aber halt einfach ein bisschen zeigt, dass man da schon ein bisschen vorsichtig sein muss, was die Details angeht und wie viel da genau erinnert und wie viel vielleicht auch ein bisschen im Nachhinein konstruiert ist. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Günter Mieders an der Stelle natürlich nicht nur Zeitzeuge, sondern auch Akteur der ganzen Geschichte ist, was man auch bedenken muss, wenn man überlegt, wie sehr man das als Fakt auffasst, was er sagt darüber. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Quellen, die zumindest so die Rahmendaten der ganzen Angelegenheit belegen, auch wenn ich eben kein Bild gefunden habe, auf dem man tatsächlich das Union-Emblem am Revers von Havelange sieht. Das wäre natürlich ein schöner Quellenfund, der ist mir jetzt in der Vorbereitung noch nicht gelungen. Aber es ist ja vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es solche Bilder vielleicht doch gibt. Aber sie sind auf jeden Fall schwieriger zu finden, unter anderem, weil sie natürlich nicht im Neuen Deutschland gedruckt worden wären.
Okay, Günter Mieders war ja dann nur noch ein Jahr Präsident danach, ne?
Ja.
Okay.
Und ganz interessant finde ich halt auch, dass das auch so eine der Stellen ist, die so ein bisschen auch zur Legendenbildung beitragen. Eben auch mehr oder weniger eine der wahren Momente, die zu dieser Legende beitragen. Und so ein schöner, handlicher, subversiver Moment, den man zum Beispiel in ganz verschiedenen Momenten dann verewigt findet. Zum Beispiel habe ich neulich dann einen Forums-Thread im Union-Forum aus dem Jahr ungefähr 2001 gesehen, wo einer der Schreibenden in seiner Forumssignatur auf genau diesen Moment Bezug genommen habe, als Joao Havelange die alte Försterei besucht hat und sich von ihrer Schönheit beeindruckt sah. Das fand ich einen ganz netten Hinweis auf die Wirkmacht solcher Momente.
Ja, also die alte Försterei sah ja damals ganz anders aus.
Das ist richtig. Ja. Übrigens hat auch darüber Günter Mieles in dem Gespräch gesprochen, wie man damals schon gerade irgendwie im Begriff war, das Stadion so Stück für Stück ein bisschen umzubauen, aufzubauen und auch damals schon irgendwie viel Eigenleistung und viel Unterstützung der Trägerbetriebe, wie er sagte, hatte und weniger von den großen Planungsbehörden. Und in diesem Kontext wäre auch den Besuch von Havelange als eben Beispiel dafür einordnen konnte, wie Union eben auch einerseits stolz auf das, was deinen Stand generiert hat und eben Prestige das ausgestrahlt hat in den Rest des Staates.
Ja, tolle Geschichte. Wusste ich überhaupt nichts von und hätte ich auch nie gedacht, dass ein FIFA-Präsident mal bei Union war. Ich erinnere mich nur an das Plakat mit Sepp Blatter, als es um die Aktien fürs Stadion ging.
Das kenne ich nur wiederum nicht.
Naja, vielleicht in einer anderen Episode.
Ja. Schön.
Dann, Daniel, ist vielleicht Zeit für den Feedback-Hinweis-Blog?
Genau, falls ihr zum Beispiel Bilder davon habt oder wisst, wo man die vielleicht sehen kann, falls ihr vielleicht das Programmheft von aus der Saison 2019 vom 20.12. zu Hause noch rumliegen habt, das müsste Nummer 13 aus dieser Saison sein, in dem auch auf diese Episode Bezug genommen wird, dann könnt ihr uns entweder E-Mails schreiben oder Kommentare. Beides geht unter der Adresse und-niemals-vergessen-podcast.de. Für die E-Mail-Adressen entweder, wenn ihr uns allgemein was schreiben wollt, info@diese Adresse oder wenn ihr einem von uns schreiben wollt, Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de.
Wir haben übrigens ein Angebot mit dem Programmheft bekommen, das hätte ich dir noch gar nicht gesagt, Daniel.
Okay. Und,
dass wir vielleicht Zugriff bekommen auf ganz viele so alte Programmhefte.
Das wäre fantastisch.
Da muss ich nur noch zurückschreiben, konnte ich wegen der Arbeit nicht machen. Aber mache ich, verspreche ich.
Ja, genau, das wäre schön.
Und ihr könnt Feedback hinterlassen, also Bewertung oder Rezension bei iTunes oder bei panoptikum.io. Das ist sehr schön, erhöht die Sichtbarkeit. Ihr findet uns auf Twitter. Hatten wir das schon? Twitter?
Ja.
Doch? Ja.
Gut. Ich glaube, wir haben schon mal erwähnt. Wir heißen da jedenfalls @unv_podcast auf Twitter. Und wir sind natürlich auch selber beide auf Twitter. Du unter @saumselig und ich unter da_rosbach.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit fürs Outro. Daniel, vielen, vielen Dank für die Geschichte.
Bitte sehr.